Hallo alle zusammen. Wir verklagen Spyware in Europa. Ich bin Direktorin von der Digitalgerechtsorganisation und wir beschäftigen uns mit der gesamten Europäischen Union. Wir haben in 2004 angefangen und wir wollen dafür kämpfen, dass das Internet frei von diesen digitalen Waffen ist. Und ich bin aus Spanien, aus Barcelona. Wir sind eine katalonische Menschenrechtsorganisation und wir kombinieren Technologieunterstützung und transformative Kommunikation und auch andere Interventionen. Und wir benutzen intersektionelle feministische Ansätze, um halt Politik zu verändern. Ich werde einen sehr speziellen Fall beschreiben und nicht die generelle Struktur der Organisation. Und etwas, was ich gerne erklären möchte, ist einfach, um erstmal den Kontext zu erklären, um zu beschreiben, worum es geht. 2017 und 2021 gab es in Katalonien einen Moment, wo am 1. Oktober 2017 ein Referendum gab, eine Abstimmung gab in Bezug auf die Unabhängigkeit Kataloniens und dieses Referendum wurde als illegal erklärt. Und es gab große Straßenproteste und Menschen und die Schulen mussten beschützt worden, wo die Leute abstimmen sollten. Und es gab sehr viel Polizeigewalt. Und am Ende des Tages wurde die Unabhängigkeit von Katalonien ausgerufen im Parlament von Katalonien. Und das war am 27. Oktober 2017. Und das Ganze hat aber nur 44 Sekunden gedauert. Und wir waren sehr stolz auf diese 44 Sekunden, die wir unabhängig waren. Aber dann die Konsequenzen. Applaus. Also, was ich erklären werde, sind die Konsequenzen, weil diese Jahre angehalten haben. 12 politische Führungspolitiker haben lange Gefängnisstrafen absitzen müssen. Aber in 2020 wurden sie dann pardoned. Und ich möchte gerne den 14. Mai 2020 vorstellen. Also es war mitten in der Pandemie im Covid-Lockdown. Und es gab dann den Fall von der Strafverteidigung der Politiker, die an der Unabhängigkeit gearbeitet haben. Und einer der Aktivisten hatte dann ein infiziertes Telefon. Und wir bringen diesen Fall vor das Gericht. Und es hat 2 Jahre gedauert, dass das Citizen Lab die Wahrheit aufdecken konnte. Von 2017 bis 2021 wurde das analysiert und vor einem Jahr haben wir dann herausgefunden, dass die Spionage mit Spyware schon 2015 stattgefunden hat. Und die Ziele, also die Opfer dieser Spyware waren Menschenrechtsverteidiger, gewählte Volksvertreter und Rechtsanwälte. 3 Rechtsanwälte und auch einer unserer Kollegen dabei. Und er wurde ausspioniert, weil er als Anwalt gearbeitet hat. Und das hat die rechtliche Verteidigung selbst untergraben. Und das und das spanische Intelligenzzentrum hat diese Technologie eingesetzt und das ursprüngliche Gesetz, auf das Ganze basiert, war 1986, wurde das verabschiedet. Und
the director of the CNA back on the time was dismissed.
Surprise. Der Direktor damals war diese Frau.
Es
wurde zum Kongress gezeigt. Aber dann heute, wenn wir fragen, ist die offizielle Antwort nichts. Nichts ist passiert. Unser Kollege Andreu ist eine der letzten 47 Personen, die illegalerweise spioniert wurden. Wir versuchen aufzuklären, zu klarifizieren, was passiert ist, die Verantwortlichkeit zuzuweisen, dass diese Verletzung von Menschenrechten nie wieder passiert. In 2022 haben wir eine Klage eingereicht gegen illegalen Zugriff auf Privatcomputer.
A company that you might know, that it's NSO Group. Because we often and rightly we focus on a state responsibility, but from a tech perspective, we also need to look for those who build the systems, the actors who design and test and develop.
Und die Firmen, die das Ganze entwickeln und auch verkaufen, die dann ja diese Produkte auf den Markt bringen und die dann und diese Produkte wiederum ermöglichen, es das komplette Privatleben einer Person auszuleuchten. Das ist nicht verantwortlich, nicht okay. Und dann, also die Verwendung von Pegasus ist immer weiter, wurde immer weiter verwendet, außerhalb von Europa viele Jahre verwendet und dann wurde es auch in Europa verwendet. Und jetzt benutze die Pegasus Spyware bereits eine Null-Klick-Schadstelle. Und auch wenn die Firma das Ganze herstellt, ein privates Unternehmen ist, es ist trotzdem ein Unternehmen, das global agiert. Und es gibt es gab dann eine Zweigstelle in Luxemburg, die dann das nationale Gateway, also der nationale Zugang zum europäischen Markt darstellte. Also das die Zweigstelle in Luxemburg. Und mit dieser Struktur, die wir gesehen haben, haben wir beschlossen, uns das genau anzuschauen. Also in 2014 wurde der Sitz in 2014 registriert. Wenn wir uns diese Firmen genauer anschauen, dann sehen wir, dass diese Firmen direkt mit der NSO-Gruppe verbunden sind. Sie haben selbst die gleiche Führungsriege gehabt, also das gleiche Führungspersonal. Unser Ziel hier war es, zu zeigen, dass es ganz klar eine Verantwortlichkeit für diese Dinge gab und dass die gleichen Menschen in den verschiedenen Abteilungen, sowohl in Luxemburg als auch anderswo, eben ja, die gleiche NSO-Gruppe darstellten.
NSO Group in Israel, OSI Technologies and QCyber Technologies in Luxembourg.
Also OSI Technologies und QCyber Technologies gehört eben auch zur NSO Gruppe.
The judge for the Court of Appeal accepted our request.
Und der Richter, der sich das Ganze angeschaut hat, hat dann auch gesagt, ja, wir nehmen diesen Fall an. Und es ist wichtig, jetzt Präzedenz, also das, zu berücksichtigen, dass es hier auch um Präzedenzfälle gibt. Also wenn Staaten und Firmen diese Software und Systeme erstellen und kaufen, dass das dann sich etabliert und dass sich das Ganze dann auch, ja, dass es dann normalisiert wird und das darf nicht passieren.
Weil wir sind sicher, dass deren Entscheidungskraft in Luxemburg persönliche Verantwortlichkeit für die kreiert. Und es wäre wichtig festzuhalten, dass diese Firmen nicht nur verantwortlich sind, dafür die Software zu verkaufen, deren Rolle geht noch viel weiter. Die Beweise, es gibt Beweise, die involvieren in die Installation und Verbreitung dieser Spyware, die Überwachung und Benutzung der Spyware und den weiterführenden Support dieser Spyware. Um was es hier geht, ist nicht nur eine passive Distribution, sondern eine aktive Rolle bei der Spionage, die diese Firmen haben. Warum graben wir weiter tiefer und weiter?
The burden of the investigation in Spain has fallen almost entirely in the defense on us.
Weil die Verteidigung der Privatsphäre in Spanien fast exklusiv nur noch bei uns liegt, die Verantwortung. Je tiefer wir gucken, desto deprimierender ist es. Das Gericht hat wenig Ahnung von technologischen Spezifizitäten. 3 Jahre und 7 Monate ist es jetzt schon her und viel wenig ist passiert. Währenddessen haben wir eigentlich ein legales Framework, um diese Spyware zu hinterfragen.
Weil
in Spanien gibt es nur einen Artikel, der Spyware reguliert und der ist 5 Zeilen lang.
Is theoretical, but not always. And there is not effective right to access to personal data or the surveillance records. So the public prosecutor constantly opposed the investigation. Israel remains silent, the company remains silent. So it's very encouraging environment to keep going, right?
But despite having submitted extensive evidence showing the urgency Beweise, die wir gezeigt haben, die wir veröffentlicht haben,
one fundamental risk remains today in place.
Ein fundamentales Problem bleibt. Es gibt keinen Mechanismus in Spanien, um herauszufinden, ob eine Spyware derzeit auch verwendet wird. Deswegen haben wir gekämpft, um diese Praxis zu bekämpfen. Wir versuchen das alles aufzudecken und wir sehen leider auch, dass die Firmen, die diese Software herstellen, immer weiter wachsen.
NSO Group is describing themselves today after going through a reputational crisis.
NSO Group beschreibt sich selbst als so die NSA-Gruppe erfindet seine eigene Reputation neu, weil es halt so viele Reputationskrisen hatte. Und es ist jetzt leider stärker als vorher. Und die NSO-Gründer sind nicht weiter offiziell Teil der Firma. Aber sie sind jetzt halt in anderen Kanälen, also die Gründer sind an anderen Stellen jetzt aktiv. Und es ist wichtig, dass wir uns über diese Spyware unterhalten jetzt. Und wir müssen es bekämpfen. Danke, Celia.
That's what we love about Spaniards. They're really passionate.
Was wir über die Spanier mögen. Sie sind sehr, sehr enthusiastisch. Die Realität ist, dass Spanien nicht das einzige Land war, das dieses Spyware eingesetzt hat. Nach dem Skandal in Amnesty und den Aufdeckung von Citizen Lab hat das Europäische Parlament gesagt, okay, wir müssen uns das mal genauer anschauen. Und diese Untersuchungen haben dann in 2019 begonnen und sind dann 2024 abgeschlossen worden mit einigen Empfehlungen, Handlungsempfehlungen. Und selbst die, ja, aber das Endergebnis war nicht sonderlich überwältigend. Und ja, leider, nichts ist wirklich passiert. Der politische Wille hat komplett gefehlt. Wir sollten uns ja erneut zusammenfinden. Lasst uns nochmal zusammen versuchen, was zu bewirken, auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Okay, ja, ich mache mit. Wir haben diesen Sommer eine Koalition gestartet, um verschiedene Quellen zusammenzutun und wie wir strategisch klagen können. Das Ziel ist wirklich, zu klagen und Regulatoren mit Klagen zu beschäftigen. Und wir versuchen, europäische Gerichtshöfe zu erreichen, auch weil es eben alle Europäer betrifft. Und wir wollen sehr strategisch sein, was diese Rechtsstreite angeht. Und als wir die Koalition gestartet haben, letzten Sommer im EDRI-Büro, dann war auch einige entscheidende Politiker waren auch dabei. Und ja, verklagen ist die richtige Strategie, hat die Politikerin dann gesagt. Und wir schauen uns insbesondere Ungarn und Polen an. In Ungarn hat sich die Hungarian Civil Liberties Union der Sache angenommen. Und die Opfer in Ungarn waren Journalisten, die sich auf Antikorruption spezialisiert haben. Und es gab dann drei Gerichtsfälle vor dem Verfassungsgericht. Aber das Problem ist, dieses Gericht in Ungarn ist leider ja ziemlich Orbán-treu. Aber etwas, was erwähnenswert ist, ist, dass die Datenschutzbehörde in Ungarn angeht. Also diese Behörde hat gesagt, ey, das sieht echt gut aus, was ihr da macht. Und in Spanien ist der Kontext sehr wichtig. Es gab eine Koalition von Rechts- und extrem rechten Parteien, die eine Koalition gemacht haben. Und die haben dann beschlossen, und diese Koalitionsparteien haben dann beschlossen, Pegasus einzusetzen. Und es wurden dann viele Leute ausspioniert, inklusive eines Politikers, der selber auch Wahlkampf gemacht hat. Und was interessant ist, was diesem Politiker passiert ist. Und sie haben, ja, so, und dieser Politiker wurde infiziert, also ein Telefon wurde infiziert, Textdaten wurden rausgezogen, und zwar insgesamt 10 Jahre an Daten, also Daten, die einen Zeitraum von 10 Jahren auf dem Telefon ausgemacht haben, diese wurden geklaut. Und es ist eben so, dass wir, wenn wir an Überwachung denken, denken wir häufig an Echtzeitüberwachung. Also wir schauen, was macht das die Person, die wir überwachen, jetzt gerade in diesem Augenblick. Aber es war halt nicht nur das, sondern wirklich auch die gesamte Historie auf dem Telefon, die mit extrahiert wurde. Also, und deswegen ist es auch juristisch interessant. Und es war dann auch relativ klar, dass Pegasus hier verwendet wurde und dass es auch illegal war. Und es ist auch wichtig, dass zu erwähnen, also anders als in Spanien, gab es dann von den Richtern auch entsprechend Kritik. Und ja, die Richter, die eigentlich die Überwachung angeordnet haben oder bekräftigt haben, also erlaubt haben, die haben dann selber gesagt, okay, ich wusste gar nicht, dass ich damit etwas autorisiert habe, das so schrecklich ist. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir verbunden sind, also dass wir zusammenarbeiten. Und wir sehen eben auch Muster. Also die Opfer dieser Spyware sind typischerweise Journalisten und Rechtsanwälte und insbesondere investigative Journalisten. Was sehr interessant ist, weil sie ja eben auch eine Gefahr für die Mächtigen darstellen. Und ja, wir nennen das dann auch Totalitarität als ein Service oder als ein Dienst, den man einfach kaufen kann. Und ja, das stellt halt auch unsere fundamentalen Freiheiten wie Pressefreiheit und Rechtssicherheit in Frage, dass solche Tools verwendet werden. Und wir haben das höchste EU-Gericht erreicht. Und wir haben dann, wir haben dann nochmal bestätigt bekommen, dass wenn man nicht mehr eine Bedrohung darstellt, dann muss man auch darüber informiert werden, dass man überwacht wurde. Und aber das ist nie passiert, dass die Opfer dieser Überwachungsmaßnahmen informiert wurden, dass sie überwacht wurden. Und das hat einen wesentlichen Sicherheitsmechanismus halt nicht respektiert.
Yeah, I was just about to say very quickly because you can imagine, like in cases,
ihr könnt euch gut vorstellen, in den Fällen, wo Menschen nicht informiert werden, also insbesondere hier in Spanien.
Published in the press of these 18 that have authorization by the Supreme Court. So we have these remaining.
Einige waren nicht mal repräsentiert in der veröffentlichten Liste von Menschen, die per Gericht spioniert wurden. Die meisten Menschen wissen nicht davon, dass sie ausspioniert wurden und haben keine effektive Möglichkeit, dagegen zu protestieren, dagegen irgendetwas zu unternehmen, für Rechtschaffenheit zu sorgen. Sie haben keine Möglichkeit, zurückzukämpfen, nachzufragen, was passiert ist, nachzufragen, was für Informationen habt ihr, wo sind die Informationen. Es gibt so viele Fragen, die diese Menschen immer noch haben heute. von diesem Zeitpunkt an, wo sie vom Citizen Lab informiert wurden, dass sie spioniert werden. Keine Notifikation, kein Wille, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen von Seiten des Staates. Nun kommen wir zum dritten Punkt.
Ja, because I think that in all the situation that I already explained,
in allen Situationen, die ich bereits erklärt habe, mit all den Mustern, die ich erklärt habe, stellt euch die Situation vor: Dein Handy wurde gehackt. Es wurde das Citizen Lab hat unter Beweis gestellt, dass das Telefon gehackt wurde. Aber der Staat widerspricht dieser Tatsache. Also verordnet das Gericht eine unabhängige forensische Analyse, um das nachzuweisen. Also haben wir das gemacht. Die meisten der Spionageziele haben das Geld investiert, um eine unabhängige Analyse zu machen ihres Handys. Und die meisten wurden konfirmiert, dass tatsächlich das passiert ist. Was gerade in Spanien passiert, ist, dass das Gericht die Menschen, die von Pegasus betroffen sind, die Menschen, die von Pegasus betroffen sind, zwingt, ihr Telefon der Polizei zu geben, damit die Polizei das überprüfen kann.
It's kind of like how many we have to take, no? But it's very important to say that because I think it's just to highlight it.
Ich denke, es ist sehr wichtig, das zu sagen, hervorzuheben, dass diese Technologie einen extrem hohen Einfluss auf Menschenleben hat, besonders auf Journalisten, auf Anwälte, die eigentlich vertraulich arbeiten müssen. Das macht wirklich deren Profession kaputt. Von einem legalen Sichtpunkt ist es nicht gerecht. Von einem gesetzlichen Standpunkt ist es auch erneuerte Schuldgebung an die Leute, die eigentlich betroffen sind.
And so, just to say, this is a general pattern across countries. And
das ist ein allgemeines Muster, das wir in verschiedenen Ländern beobachten. Das bringt uns zurück zum zweiten Punkt. Wenn die Benachrichtigung im Nachhinein der Staaten durchgeführt worden wäre, ob es Menschen sind oder Firmen oder Forschungsinstitute sind, die Richter sagen immer wieder, das ist kein wirklicher Beweis. Wie sollen wir diesen Kampf gewinnen? Wie akzeptabel ist es, dass wir von amerikanischen Firmen abhängen, um unsere fundamentalen Rechte durchzusetzen oder von irgendwelchen Forschungslaboren in Kanada?
I just wanted to pause for a second and say, you know, there are some very great things legally around here.
Es gibt legal einige sehr tolle Dinge in diesem Umfeld. Es gibt Gesetze in Europa, die eigentlich stark sind.
Under the cloak of defending it. So you know, when you read things like this in law school, you're like, well,
nämlich, dass geheime Überwachung zum Schutz der Nation eigentlich die Freiheit der Bevölkerung untergräbt. Das steht da in Gesetzestexten, aber wenn man dann zu den harten Fakten kommt, was eigentlich gerade passiert, ja, sieht es schlechter aus.
Stockpiling hacking tools, what could go wrong? This is a disaster and WannaCry showed it because you turn into a honeypot if you're sitting on a.
In Europa werden vom Staaten Spying Software gesammelt und erstmal gelagert, dass man damit etwas Sinnvolles anfangen könnte. Und dann werden diese Tools geklaut und von irgendwelchen bösen anderen Akteuren eingesetzt, um Menschen zu schaden. Die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist, Software-Schwachstellen besser zu fixen. Es muss auch darum gehen, die fundamentalen Rechte der Menschen zu schützen. Wenn ihr das nicht könnt unter Benutzung von Spyware, dann benutzt einfach keine Spyware. Wir müssen wirklich darüber reden, was für Möglichkeiten es gibt. Wenn man in Brüssel über Spyware redet, sagen viele Leute einfach, das ist einfach ein neues Tool. Das ist aber nicht nur, es ist auch ein Zero Day. Eine Möglichkeit für böse Akteure, unschuldige Menschen auszuspionieren. Wenn du Kontrolle über den Markt möchtest, müsst du die möglichst starken Zero-Day-Exploits haben. Und wenn du die haben möchtest, dann bedeutet das, dass du alles machen kannst, dass du Admin-Zugang auf Handys hast und Daten löschen, einfügen kannst. Die polnische Regierung ist kurz davor. Aber die mussten noch nicht die Daten auf dem Handy von Brescia manipulieren. Aber in Indien hat die Regierung zusammen mit Hackern gearbeitet, um Aktivisten zu verfolgen, um mit der Hilfe der Hacker die Handys und Computer der Aktivisten mit Pegasus zu infizieren und falsche Beweise zu platzieren. Daraufhin wurden die von Polizisten untersucht und direkt ins Gefängnis gebracht, aufgrund dieser falschen Evidenz, die der Staat da platziert hat. Das ist das, um was es geht, wenn wir über Spyware reden. Wir kommen dem Ende dieses Talks näher. Etwas, was vielleicht etwas Hoffnung gibt. Etwas, was Menschen im Allgemeinen nicht registrieren, aber Menschen besonders hier auf dem Kongress. Der grundlegende Fehler ist, dass wir sehr monopolistische Systeme haben. Wenn man auf diesem Markt ein starker Akteur sein möchte, muss man lernen, wie man sich in die verschiedenen Arten von Handys einhackt. Und das ist basically Android und iOS. Was wäre, wenn wir eine diversifizierte Grundlage für Handys hätten? Dann wäre es viel schwieriger, sich da einzuhacken. Wir haben über Spyware geredet, aber Spyware ist eigentlich nur eine Form von Dual-Use-Technology. Es handelt sich um Technologien, die sehr starke Verwendungen sowohl zivilgesellschaftlich als auch militärisch haben, zum Beispiel KI, Satellitenbilder, Biometrik. Überwachung am Flughafen ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, weil sie woanders in China dafür benutzt wurden, um Muslime zu identifizieren und zu beobachten, deren Bewegung zu verfolgen. Es sind die gleichen Technologien, die gleichen starken Technologien. Und Staaten haben sehr wenig Interesse daran, diese Technologien sicherer zu machen oder zu regulieren, weil sie ihnen selbst einen Vorteil verschaffen. Deswegen ist es sehr wichtig, technologieneutral zu sein und sich an zukünftige Diskussionen adaptieren zu können. Zum Beispiel sind wir verwundert, dass es bis jetzt recht wenig Diskussionen darum gibt, diese ganzen Technologien miteinander zu verbinden. Wir hören über KI in Überwachung, aber was mit KI, die sich auf Biometrik bezieht? Deswegen müssen wir adaptiv sein, um zukünftige Diskussionen und Herausforderungen entgegenstellen zu können.
Thank you so much, Lori and Celia. Very important.
Vielen Dank für euren Vortrag und auch für eure Arbeit. Wir haben ein wenig Zeit für Fragen und Antworten. Bitte macht euch auf den Weg zu den Mikrofonen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, über Matrix oder IRC Fragen zu stellen. Wenn ihr den Raum verlasst, bitte versucht leise zu sein. Und wir fangen bei Mikrofon 1 an.
Hallo, danke für den Vortrag, der war sehr interessant. Meine Frage geht um zivilgesellschaftlichen Austausch. Der zivilgesellschaftliche Austausch wird von den Medien sehr stark beeinflusst, die hauptsächlich die Ansicht verbreiten, dass Spyware gegen Terrorismus eingesetzt wird und garantiert nicht böse gegen Gesellschaft eingesetzt werden würde. Habt ihr das Gefühl, das beeinflusst euch, dass die allgemeine Bevölkerungsansicht ist, dass es hauptsächlich gegen Terrorismus eingesetzt wird und nicht gegen die Zivilgesellschaft?
Das sind Unterhaltungen, die wir haben. Und wir haben unsere Allianzen und wir arbeiten zusammen. Und der Kontext von einem Land zum nächsten ist auch unterschiedlich. Also jetzt in Spanien, die Öffentlichkeit dachte eigentlich, dass Spyware großartig ist, weil man damit Terroristen fangen kann. Und man muss deswegen auch den Kontext der Diskussion verstehen. Also, was wir in Spanien versucht haben, ist, also wir haben uns etwas isoliert gefunden und wir haben versucht zu klagen und wir haben deswegen auch mehr Informationen bereitgestellt, um den Diskurs zu verändern. Und naja, 3 Jahre sind vergangen. Wir haben dann mit Journalisten gesprochen, haben es dann Journalisten erklärt. Wir haben die Forensik erklärt. Wir haben gesprochen über Sicherheit und Verantwortlichkeit. Und es ist schwierig für Menschen, es zu verstehen. Es ist schwierig zu verstehen, was der Einfluss oder die Wirkung von Spyware ist. Und wir versuchen es herunterzubrechen. Denn in der Welt, in der wir heute leben, kann es halt jedem passieren. Und wir versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen, um auch einen Präzedenzfall für andere zu schaffen, sodass Menschen Zugriff auf diese Informationen haben und das dann auch bekämpfen können. Wir versuchen es herunterzubrechen, auch wenn es sehr kompliziert ist. Und wir haben, wir versuchen ja auch andere zu informieren.
Microphone number 3 for the next question, please.
Oh, thank you for your talk.
Vielen Dank für eure Präsentation. Wie einfach ist es, wenn die nationalen Gerichte euch nicht ernst nehmen oder euch in den Weg stellen? Akzeptieren die Länder die Regeln des Europäischen Gerichtshofes?
Also wir müssen zunächst alle nationalen Institutionen abklappern. Und der Richter in Katalonien schaut sich den Fall derzeit an. Wir müssen jede Stufe einzeln durchgehen, bis wir dann an der Spitze ankommen. Und wir wollen halt, wir versuchen halt bis zum Europäischen Menschenrechtshof uns hochzuklagen. Und dadurch können wir einen Präzedenzfall schaffen, auf den andere Leute sich auch berufen können. Andernfalls erreichen wir keine Gerechtigkeit, weil wir diese Hindernisse haben, die die Untersuchung behindern.
Wir kämpfen
dafür, dass unsere Beweise anerkannt werden vom Gericht, auch wenn die Gegenseite immer sagt, ja, das ist nicht gültig, das ist nicht zulässig. Und wir versuchen, Gerechtigkeit herzustellen und für uns einen Präzedenzfall zu schaffen, den andere Leute dann nutzen können oder auf den sie sich berufen können. Und auch ein Kommentar von meiner Seite. Die Ungarer sagen, also machen das nicht, weil sie sich sagen, okay, wir haben das Licht gesehen. Nein, sie machen das für den Rest von Europa. Wir versuchen, wie können wir als eine Gruppe als eine, ja, als eine Gruppe von Menschen ja, uns alle beschützen.
Yes, hello.
Hallo. Ich bin ein Anwalt in der Schweiz. Wir haben sehr viele Fälle gesehen. Die Schweiz war nicht Teil davon. Anscheinend gibt es keinen Prozess dieser Art in der Schweiz. Wobei mindestens ein spanischer Aktivist in der Schweiz mit einem Virus infiziert wurde und es einige Pegasus-Infrastruktur in der Schweiz gab. Wir haben all diese verschiedenen Länder. Meine Frage bezieht sich darauf, wie können wir uns gegenseitig unterstützen auf Staatenlevel? Es könnte sein, dass in einigen Ländern der Staat eher dabei ist, einen Server zu deaktivieren. Vielleicht in anderen Ländern, wo Privatrechte und Menschenrechte stärker vertreten sind, könnte man deren Support auf Staatenebene dafür nutzen, um Spyware abzuschalten. Habt ihr irgendwelche legalen Professionellen diesbezüglich, wie man sich auf Nationenebene unterstützen können oder wie Hacktivisten unterstützen könnten?
Also es ist ein schwieriges Thema. Es bedeutet nicht, dass jemand kommt, hey, ich könnte dir helfen bei diesem Thema und dann sagst du, ja klar. Nein, es ist schwieriger. Also in Bezug auf, darauf, dass Staaten uns helfen können, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist auch das Problem, wenn Staaten sich auf Strukturen sich verlassen, die ja auf Geld angewiesen sind. Das ist nicht zuverlässig. Wir versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, das über den übernationale Grenzen hinausgeht. Es ist wirklich wichtig, dass wir Gruppen starten, dass wir diese Unterhaltung starten, dass wir auch Strategien austauschen. Denn für uns ist das, ja, wir sehen auch die Isolation, von der wir selbst betroffen sind. Wir kämpfen alleine gegen diese gegen Spyware. Und wenn wir dann auch gegen Firmen vorgehen, dann ist es eher besser, wenn wir zusammenarbeiten. Es ist wichtig, einen Mehrfachraum zu schaffen, also Bündnisse zwischen Journalisten, Wissenschaftlern, anderen Gruppen herzustellen, sodass wir einen Raum schaffen können, in dem wir ein anderes Narrativ ausarbeiten können, weil wir sehen, dass Staaten sich komplett abschotten, weil das eben genau Staaten sind, die dann diese Software, diese Spyware gegen Journalisten und andere Menschen einsetzen. Und ich denke, mehr Forschung ist notwendig. Wir müssen verstehen, was passiert. Wir haben Fälle, die bis 2020 zurückgehen. Und wir wollen nicht immer spät dran sein. Wir wollen besser verstehen, was wirklich passiert. Was für Technologie wird derzeit eingesetzt gegen Menschenrechtsaktivisten? Weil Menschen, ja, wir wollen. Es ist wichtig, dass Menschen mehr bewusst darüber sind. Und ich bin selber Aktivist. Und es gibt nicht genug Unterhaltung über dieses Thema. Wir müssen uns auch selbst beschützen können. Es gibt definitiv etwas, was wir brauchen.
understanding of the data life cycle.
Ein besseres, granulares Verständnis von dem Datenkreislauf oder Lebenszyklus. Wir erklären dir gerne verschiedene Sachen, aber wir können eben nicht Informationen schriftlich rausgeben. Das ist das, was Firmen nicht rausgeben wollen, aber wir selber wollen als Aktivisten eben diesen Datenzyklus oder Datenkreislauf besser verstehen. Und wir brauchen mehr Cyber Security und ja, Datenschutz.
Wir haben einige Fragen, also fasst euch bitte kurz. Vielen Dank euch beiden für eure wichtige Arbeit und die Präsentation. Meine Frage bezieht sich auf die Verpflichtung der Notifizierung. Meine Frage ist, wisst ihr, obwohl es nicht perfekt praktiziert wird, ob es das wenigstens in der UK gibt?
Okay, das war jetzt kein Gesetz, sondern ein Gerichtsurteil. Ich würde sagen, nein. Also Großbritannien, wir haben auch eine Allianz mit Privacy International gehabt, als wir ein Gerichtsverfahren geführt haben. Ja, okay, vielleicht, ich eventuell irre ich mich auch, das könnte eigentlich auch in Großbritannien funktionieren. Aber es scheint so, als wenn wir Finger auf irgendwelche Leute auf irgendwas zeigen, aber nein, ja, tun wir doch. Also, vielen Dank für diesen Punkt. In den Niederlanden gab es in den Niederlanden nennt man dann das Recht zu Informationen, die man niemals bekommen wird.
Es gibt eine Frage aus dem Internet. Welche Gesetze und Regulationen sollten wir instanzieren, um den Einfluss dieser Tools zu minimieren?
Wir arbeiten daran, ja, herauszufinden, welche Nachricht, also welche Botschaft wir nach draußen bringen sollen. Unser Gefühl ist, dass in Brüssel Brüssel Politiker machen einfach neue Gesetze und jeder geht einfach mit dem Flow, anstatt darüber nachzudenken, macht es Sinn, diese Sachen zu regulieren oder sollen wir das Ganze besser stoppen? Und viele Sicherheitsmechanismen funktionieren, aber wenn das Gesetz nicht befolgt wird, dann nützen sie halt nicht viel.
Vielen Dank für eure Präsentation und eure Arbeit. In den Niederlanden haben wir ein allgemeines Komitee, das Überwachung überwacht. In 2022 hat sich das Gesetz geändert und anstatt vor der Spionage Genehmigung dafür zu bekommen, muss man jetzt erst im Nachhinein die Genehmigung einfordern für Spionage. Wie können wir unsere Staaten davon abhalten, immer weiter in diese Richtung zu gehen?
Also das ist eine recht große Aufgabe, die du da auf deinen Schultern hast. Also Informationsanfragen stellen ist bereits ein guter Start. Also es gibt hier jemanden, der Anfragen an die Polizei stellt und das ist ziemlich gut.
asking for accountability from
und wenn Menschen dann für Verantwortung einfordern, dann gibt es, ja, dann ist das eher ein Desaster. Das, das funktioniert nicht so ganz. Ja, vielleicht kontaktiert uns auch.
Hi, ich heiße Dominik Koschek. Vielen Dank für die Präsentation, die war sehr gut. Für die langfristigen Ziele in Cybersecurity benutzt Deutschland zum Beispiel Sentinel-1, um Malware mit der Hilfe von KI zu entdecken. Meiner Ansicht nach ist das sehr schlimm, weil es in Konflikt mit der GDPR ist und anderen Datenregulation ist, weil die Daten mit der amerikanischen Regierung zum Beispiel ausgetauscht werden. Können wir immer noch langfristige Ziele in Cybersecurity erreichen, wenn wir Cybersicherheit exportieren zu anderen, auslagern in andere Länder?
Also, du hast sehr viel Glück, weil es gibt hier jemanden von der Organisation, die du gerade nanntest, hier im Raum. Und es ist nicht unbedingt, also nicht die GDPR, also die DSGVO, die gilt, sondern ja, es gibt diese andere Direktive, aber das ist halt auch ein ziemliches Desaster. Wenn wir über kritische Daten sprechen, dann gibt es einige Unterhaltungen, die wir führen müssen. Und ich finde, es ist eine interessante Zeit, um diese Unterhaltung zu führen. Und die Geheimdienste sagen auch, ja, das ist etwas unangenehm, sich darüber zu unterhalten. Und deswegen, ja, es ist die richtige Zeit, sich darüber zu unterhalten. Also die GFFF ist die richtige Organisation, die, mit der du sprechen solltest.
Vielen Dank für die Präsentation. Ich habe mich gefragt, ich habe das Gefühl, dass ihr mit den Konsequenzen dieses Problems sehr, sehr gut umgehen könnt, aber gibt es irgendeine Organisation oder Koalition, die sich mit den Wurzelquellen beschäftigt? Die, glaube ich, der Import dieser Technologien aus den USA oder Israel ist. Zum Beispiel, wenn Ungarn irgendwann vielleicht solche Überwachungstechnologien aus Russland oder China importiert. In meiner Sicht ist es Zeit, die Türen zuzumachen und auf europäischer Ebene nicht mehr solche Technologien zu importieren. Das kann zu Perversitäten führen, wie zum Beispiel, dass wir ein europäisches Palantir bräuchten. Ich denke, dass diese Technologien auf jeden Fall immer noch entwickelt werden würden. Aber wenn wir diesen Import stoppen, könnte uns das etwas helfen, mit diesem Problem zu dealen.
Also um diese Frage zu beantworten, könnten wir einen kompletten Vortrag halten. Und Dual Use, also verschiedene Benutzungsmöglichkeiten, werden eben auch berücksichtigt in der Gesetzgebung. Und ja, natürlich haben wir auch die, unterhalten wir uns auch darüber und wir sind ja sauer. Und noch etwas bezüglich Exportkontrolle. Und Forscher, mit denen wir über diese Sachen gesprochen haben, also Exportkontrollen, es ist wirklich einfach, Überwachungstechnologie zu verkaufen. Und viele Europäer reisen einfach mit dem Server und dann reisen sie separat weiter und das ist eigentlich kein Problem, die Sachen zu exportieren. Und es ist, man fühlt sich dann doch recht einsam mit dieser Problematik. Und ich könnte selber für Stunden über dieses Thema sprechen. Und ich
Wenn
wir uns die NSO-Gruppe anschauen, dann haben sie halt die meisten, also der wichtigste Stützpunkt oder der meisten vertretene Stützpunkt ist eben in Luxemburg. Und sie kämpfen momentan sehr damit, ihr Image aufzupolieren und auch die Exportregeln zu beeinflussen. Und jetzt gibt es eben auch noch europäische Firmen, die Spyware herstellen. Und ich würde wirklich gerne hinzufügen, dass dies ein europäisches Problem ist. Und es ist aber auch ein internationales Problem. Die am meisten also im Fall der NSO-Gruppe ist es insbesondere die Palästinenser, die am meisten unter diese Überwachungssoftware gelitten haben, weil die NSO-Gruppe diese Software entwickelt hat unter Nutzung der Palästinenser, unter Missbrauch der Palästinenser. Es gibt Kolumbianer, die auch Spyware bekämpfen. In Kalifornien gab es ein wirklich großartiges Gerichtsurteil gegen die NSO-Gruppe. Also das Ganze ist ein sehr internationales Problemfeld. Und was die Gesetze bezüglich Import angeht, es gibt dann nächstes Jahr auch noch neue Entwicklung.
Okay, time,
die Zeit ist um. Wo können Menschen euch finden, wenn ihr weitere Fragen habt?